Bitcoin hat auch die Ruhe in unsere Familie gebracht, die Ruhe, um eben das Wesentliche zu sehen und sich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf die Familie, auf den Kern. Und ich finde immer, wenn die Familie funktioniert und wenn man es gut hat in der Familie, dann kann man auch gegen außen sehr viel geben, mhm. weil ich finde, man muss nicht Großartiges leisten im Leben. Ich finde, Wirkungsbereich, der ist eigentlich rund um uns herum und das sind unsere Möglichkeiten und wenn jeder das macht, dann hätten wir schon ein bisschen eine bessere Ausgangslage, ja.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Marie-Claire Delmenico eingeladen. Sie ist Expertin für Notfallpflege und arbeitet außerdem nebenbei noch als Hypnosetherapeutin. Außerdem ist sie Mutter von 2 Kindern und mit Bitcoin fand sie die Ruhe, um das Wesentliche zu sehen. Und ich habe Marie-Claire auf dem Satoship in Rapperswil in der Schweiz eingeladen. Sie lebt nämlich auch in der Schweiz. Und wir haben uns dann an Bord des Schiffes bei der Abendausfahrt kennengelernt und sind sofort in tiefe Gespräche über Bitcoin und Familie eingetaucht. Und sehr schnell habe ich dann auch gesagt, komm, hast du nicht Lust, mal in meinen Podcast zu kommen? Und heute ist sie hier und ich freue mich total, dass wir uns jetzt hier zusammen einen schönen Plausch miteinander machen und mal schauen, wohin uns das Gespräch führt. Marie-Claire, herzlich willkommen.
Danke, Susanne, danke herzlich für die Einladung. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt hat es geklappt.
Genau. Ja. Was lange währt, wird endlich gut. Und so lange ist es ja nur auch noch nicht her. Ne? Ja. Also erzähl doch einfach mal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
Ja, genau. Also du hast es schon gesagt, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Eine Tochter, die ist schon ein bisschen erwachsen, so 21, und der Sohn, der ist noch so ein bisschen in der Pubertät, genau, ja.
Das und hatten wir ja festgestellt, dass die Alterskonstellation so ähnlich ist wie bei mir.
Genau, ja, und das macht das eigentlich sehr spannend, mhm. genau, und ich arbeite eben in einem Teilpensum im Spital, seit lange schon und ja, und habe jetzt vor einem Jahr die Ausbildung zur Hypnosetherapeutin gemacht, weil ich auch gemerkt habe, dass wir auch auf der Notfallstation, es kommen ja manchmal nicht nur Notfälle, die zum Beispiel operiert werden müssen oder so, sondern auch halt Notfälle mit Menschen, die irgendwelche Angststörungen haben oder wirklich in einer prekären Situation sind oder eine Suchtproblematik haben und so, genau. Und irgendwie habe ich mir so gesagt, in diesem Setting, in diesem Notfallpflegesetting fehlt mir manchmal ein bisschen der Weitblick. So. Es ist natürlich akut und man muss akut handeln, aber manchmal denke ich, entlassen wir die Leute auch wieder und eigentlich konnten wir ihnen nicht helfen. Darum habe ich mich entschlossen, diese Ausbildung zu machen und habe jetzt im Mai gestartet, habe einen Praxisraum, habe das gewagt irgendwie, es war schon ein Riesenschritt, aber ich habe es das gemacht und es macht mich, wenn ich therapiere, dann macht mich das richtig glücklich, weil ich die Resultate sehe und die Menschen, die dann rausgehen, auch glücklich scheinen, ja.
Mhm. Genau. Schön. Da gehen wir nachher auf jeden Fall super intensiv drauf ein, weil ich das auch ein mega spannendes Thema finde. Mhm. Aber lass uns erstmal so ein bisschen so beim Thema Familie bleiben. Du hast nun selber Familie. Mhm. Lass uns mal mit Bitcoin anfangen. Wie ist denn Bitcoin jetzt in euer Leben gekommen?
Genau, ich habe mich eigentlich nie für Finanzen interessiert. Das hat immer irgendwie mein Mann gemacht und ja, wir mussten auch so ein bisschen schauen, wie jede Familie und so. Aber irgendwie habe ich das immer ihm überlassen. Das Vertrauen war sehr groß und ist das auch heute noch. Mhm. Und dann irgendwann kam er mit diesem Thema Bitcoin. Und ich habe das total nicht verstanden. Ich dachte so, von was erzählst du da? Und wirklich nichts davon verstanden. Und dann hat er mir das versucht zu erklären habe ich es immer noch nicht verstanden.
Ja.
Und dann habe ich versucht, habe ich das Thema, habe ich gedacht, nee, ich überlasse das ihm, das geht nicht. Ich hatte, zu dieser Zeit waren die Kinder auch noch ein bisschen kleiner und ja, irgendwie ist man dann als Mutter, und das wollte ich auch immer, als Mutter bin ich da, war ich da so eingebunden, und das hat mich total, also wirklich ausgefüllt, und ich fand das super. Und darum habe ich das Thema dann, habe ich gedacht, ja, das soll leer machen. Und
Das kenne ich.
irgendwann, ja, und irgendwann mal ließ mich das trotzdem nicht mehr los. Und dann habe ich versucht, oder habe ich nach Büchern Ausschau gehalten. Und das war doch auch recht schwierig zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe dann was auf Englisch gelesen, aber das war auch, die ersten paar Kapitel habe ich noch ein bisschen verstanden, aber den Rest, das war, ich habe gedacht, also, ich habe
Wovon
wirklich
reden
einen Moment gedacht, ich glaube, ich bin dumm. Aber
wir?
das ist wirklich nicht der Fall. Also im Nachhinein muss ich sagen, es war schwierig, um das Thema zu verstehen, aber jeder kann das. Man muss einfach die richtigen Kanäle finden und sich Zeit dafür nehmen. Eben. Und dann, irgendwann mal hat mich meine Tochter darauf aufmerksam gemacht, hey Mama, es gibt einen Podcast vom Manuel und Jonas. Das sind zwei Deutsche. Und dann habe ich den angefangen zu hören, und ich fand so, wow, das ist jetzt mal richtig gut.
Aha, sag mal, wie
Und
der Podcast heißt, damit es alle wissen.
Bitcoin
Bitcoin verstehen.
verstehen. Genau, Bitcoin verstehen. Und dann habe ich das angefangen, und das war der Augenblick, wo ich so richtig in das Rabbit Hole hineingezogen wurde, wo ich gemerkt
Okay.
habe, ah, die können das so gut erklären. Und die haben so eine angenehme Art, um diesen Podcast zu machen.
Ja,
Das
mega.
hat wirklich, das war super. Genau.
Shoutout, ne? Den beiden und dem Podcast. Also unbedingt
Genau.
da mal reinhören. Super. Ich
Ja.
habe den tatsächlich, glaube ich, nur mal so einzelne Folgen gehört. Ich hatte andere Quellen, aber es ist immer wieder spannend zu hören, was es alles für Zugänge gibt. Und lustig,
Eben.
weißt du noch, wie deine Tochter dazu gekommen ist? Wurde die auch von deinem Mann angesteckt oder?
Ja, genau, das war so wie ein bisschen ein Familienprojekt. Da waren dann am Schluss waren dann alle angesteckt. Und ich bin da mit den Medien, war ich zu diesem Zeitpunkt eher noch zurückhaltend. Ich habe da nicht so, ich habe schon gewusst, ja, es gibt Podcast, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, ich hätte keine Zeit, um Podcast zu hören oder so. Und dann hat sie gesagt, hey Mama, weißt du, es gibt so einen Podcast, hör doch mal rein, der ist richtig gut. Und ja, dann war es wirklich so, sie hatten den auch angefangen zu hören, und dann haben wir so darüber diskutiert zusammen. Es war wirklich
Wow,
super, ja, genau.
das ist ja richtig toll.
Ja.
Und dein Sohn, ist der auch involviert?
Ja, er ist auch involviert, aber er war zu diesem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, eigentlich noch zu klein. Aber mittlerweile, glaube ich, interessiert er sich immer mehr für das Thema. Jetzt steht so gerade die Berufswahl an und so. Er ist halt ein Teenager und er hat noch andere Themen. Aber grundsätzlich ist er auch drin, aber noch nicht so ganz drin wie der Rest der Familie, sagen wir es mal so. Aber es ist voll okay. Ich finde immer, jeder Mensch kommt zu dem Zeitpunkt zu Bitcoin, wo er das auch will und verstehen will und wo er es auch braucht, ja.
Das glaube ich auch, ja. Und magst du mal so ein bisschen, wenn das möglich ist, so ein bisschen teilen, was Bitcoin in eurem Familienleben bewirkt hat, verändert hat oder wie ihr das jetzt heute miteinander lebt?
Ja, es hat einiges verändert, wirklich. Es angefangen, dass mein Mann auch mehr Zeit mit den Kindern verbringen konnte. Und es hat unsere Sicht auf die Welt und auf das Geschehen und auf was es im Leben drauf ankommt. Und vor allem, es hat total den Stress rausgenommen. Den Stress in diesem Hamsterrad zu sein, das Gefühl zu haben, man muss jedes Jahr mehr arbeiten, mehr leisten, noch mehr geben, und man hat irgendwie nicht mehr davon, sondern man verliert eigentlich seine Lebenszeit irgendwie in dem ganzen Wirrwarr. Und ich finde, Bitcoin hat auch die Ruhe in unsere Familie gebracht, die Ruhe, um eben das Wesentliche zu sehen und sich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf die Familie, auf den Kern. Und ich finde immer, wenn die Familie funktioniert und wenn man es gut hat in der Familie, dann kann man auch gegen außen sehr viel geben, mhm. weil ich finde, man muss nicht Großartiges leisten im Leben. Also das tönt jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde, der Bewegungsbereich oder der, wie sagt man das, der Wirkungsbereich, der ist eigentlich rund um uns herum. Und das sind unsere Möglichkeiten. Und wenn jeder das macht, dann hätten wir schon ein bisschen bessere Ausgangslage. Ja. Mhm. Und das ist das, was wir wirklich tagtäglich uns Mühe geben und das versuchen, dass wir in der Familie das gut managen, dass wir einander zuhören, dass man auch eine Meinung von anderem stehen lassen kann und das akzeptieren kann. Mhm. Es muss nicht jeder gleich sein. Mhm. Jeder darf sich äußern und das ist schon, das hat das Ganze noch verstärkt mit diesem Verständnis für Bitcoin. Mhm.
Ich finde das so schön, was du gerade sagst und es spricht mir so aus dem Herzen. Ich bin aber gerade auch tatsächlich so aktuell auf der Suche danach rauszufinden oder genauer und konkreter zu beschreiben, warum Bitcoin diese Ruhe und ne, dieses Verständnis von der Welt in die Familie bringt. Kannst du das für dich noch konkreter beschreiben, was genau euch sozusagen gedanklich sich verändert hat und warum ihr damit jetzt, ne, so, du hast gerade gesagt, so ein bisschen ne, aus diesem Hamsterrad und Leistungsanspruch irgendwie rausgegangen seid und sagt, ne, wir genießen jetzt wieder mehr das Familienleben. Wieso passiert das, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt?
Ich glaube, ich kann es bildlich darstellen mit einem Beispiel, zum Beispiel aus der Medizin. Ich habe, irgendwann wurde mir klar, okay, das Geld ist wie die komplette Grundlage für wie die Welt, wie unsere Welt funktioniert. Mhm. Und man kann sich das vorstellen wie das Blut in unseren Adern. Wenn das Blut in unseren Adern, also wenn du Leukämie hast, das ist eine Bluterkrankung, oder wenn man Leukämie hat, dann bringt es einem nichts, wenn man eine gute Leber, eine gute Niere, ein gutes Herz, ein gutes Hirn, eine gute Lunge hat, weil das ganze System wird krank, weil das Blut krank ist. Das fließt durch den ganzen Körper. Und so sehe ich das auch mit dem Geld. Das Geld ist wie das Blut in unseren Adern. Es fließt durch den ganzen Körper, es fließt durch die ganze Welt. Und wenn das Geld kaputt ist, was ja aus meiner Sicht in diesem Fall zutrifft, dann geht das ganze System kaputt. Mhm. Nach und nach. Es überlebt vielleicht noch eine Zeit lang, aber ohne Therapie stirbt das Ganze. Mhm. Und so sehe ich das auch, wenn wir das Geldproblem lösen, wenn wir das lösen könnten eben, und aus meiner Sicht mit Bitcoin, dann würde das für alle Menschen wie eine Therapie sein, mhm. wo wir alle, die ganze Welt, wieder genesen könnten. Mhm. Das ist
so schön erklärt, echt super schön. Vielen Dank für dieses sehr eindrückliche Bild. Das heißt, also, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt durch dieses Grundverständnis, dass eigentlich das System krank ist, so, ne, und dieses kranke Blut irgendwie sozusagen die Welt nicht gesund, mit diesem kranken Blut die Welt nicht gesunden kann. Das habt ihr irgendwie verstanden durch die Beschäftigung mit Bitcoin. Mhm. Und dann, also habt ihr dann so bewusst entschieden, okay, wir machen da nicht mit oder wir gehen halt einen anderen Weg. Also was war dann die konkrete, der konkrete Weg da draus?
Also wenn man sich ja mit Bitcoin beschäftigt, dann merkt man, okay, da läuft etwas schief. Und dann hat man plötzlich die Erkenntnis, jetzt weiß ich, was schief läuft. Es sind nicht die Menschen, die etwas falsch machen, sondern es ist das System, was falsch ist. Und wenn man drin ist, dann merkt man das fast nicht. Man merkt nicht, eben man denkt ja, ich muss mehr arbeiten, ich muss mehr leisten, ich leiste zu wenig oder ich bin zu wenig gut oder was auch immer. Aber wenn ich rundherum schaue, die Menschen, die sind richtig, also die meisten wirklich machen wirklich richtig etwas, die geben sich jegliche Mühe und arbeiten jeden Tag daran, um sich zu verbessern. Und das ist, und mit Bitcoin hat uns das plötzlich die Erkenntnis gegeben, okay, wenn wir uns mit Bitcoin beschäftigen und eben auch in Bitcoin sparen, das ist ja der eigentliche Punkt, also wenn wir von unserer Zeitpräferenz eine niedrige Zeitpräferenz haben, dann schaffen wir es, gelassener zu werden. Wir verzichten vielleicht im Moment auf etwas, aber das lohnt sich dann, weil wir wissen, okay, wenn wir unser Geld, was wir auf die Seite legen können, in Bitcoin sparen, dann haben wir für unsere Zukunft einfach eine Sicherheit. Mhm. Es gibt uns die Sicherheit für unsere Zukunft, für unsere Familie. Das ist wie wenn man einen Vorrat anlegt für den Winter, oder? Mhm. Klar, wir haben überall Läden und so, aber es ist immer gut, eine Tüte Milch zu Hause zu haben oder ein Pack Pasta oder so oder eine Soße dazu, weil wenn die Läden dann zu sind, ja, dann bist du froh, wenn du noch was zu Hause hast. Das ist so diese andere Einstellung, vielleicht am Anfang auf etwas zu verzichten, aber danach und wirklich nicht in extrem ferner Zukunft, sondern schon vielleicht, wenn man einen Horizont von 5-6 Jahren hat, dass man da merkt, okay, hey, wir können das Geld, was wir auf die Seite legen, das wird nicht mit der Zeit weniger, sondern es behaltet den Wert oder es wird sogar noch wertvoller.
Ja.
Ist das so in etwa so?
Ja, also weißt du, ich finde das so faszinierend, weil du halt genau das wiedergibst, was gerade so meine Botschaft ist, so, ne? Und ich freue mich halt immer, wenn das jemand noch so genau so beschreibt, weil ich glaube, es ist schon allein diese mentale Erkenntnis, dass es eben, wie du gerade so toll gesagt hast, irgendwie das Blut im System ist, das krank ist. Und man nicht irgendwie an den Symptomen oben dran rumdoktern muss, sondern wirklich irgendwie sich mit dieser Alternative beschäftigen kann und dann eben, ne, diesen anderen Weg gehen kann. Mhm. Und also ich bin da 100% bei dir und finde das total schön, wie du es gerade beschrieben hast. Du hast gerade dieses spannende Wort der Zeitpräferenz verwendet. Ich glaube, das haben wir hier in meinem Podcast auch noch nicht besprochen. Magst du das mal so erklären, wie du es irgendwie verstehst und auch dann quasi offensichtlich in deinem Familienleben verwendest?
Also ich war vorher schon, wie soll man sagen, ich habe mir nicht alles gekauft, was ich mir kaufen wollte, sozusagen, sondern ich habe immer geguckt, ja, liegt das drin in dem Budget, also obwohl mein Mann da das Budget hatte, aber eben ich habe auch, wie soll ich sagen, ich habe auch mir Gedanken gemacht, okay, was kaufe ich ein, wo kaufe ich das ein und so. Aber es ist mir vor allem aufgefallen bei zum Beispiel bei Kleidern, dass dann stand ich mal vor einem so in einem Laden schöne Kleider und so und ich dachte so, oh ja, die Hose und so, die gefällt mir, und im nächsten Moment dachte ich, ach nee, du hast schon 20 Paar Hosen in deinem Schrank, die sind eigentlich alle noch gut, du brauchst die eigentlich gar nicht, und das Gefühl, du steckst es besser in Bitcoin, und das habe ich dann auch gemacht. Und das Gefühl, das war so toll, weil erstens hält es mich davon ab, irgendwelchen, sagen wir, Schnickschnack zu kaufen, der sowieso nur rumsteht und Staub fängt, und ich muss dann das noch abstauben jede Woche einmal oder so. Und es dann hält es mich davon ab, und wenn ich es in Bitcoin stecke, dann gibt mir das ein so gutes Gefühl, weil wenn ich dann vielleicht 2-3 Monate später oder ein Jahr später draufschaue, denke ich, wow, das ist ja richtig cool. Ich habe ja die Hose gar nicht gebraucht, ich habe ja alles noch im Schrank, ist alles noch gut, oder? Und das ist so, das war so für mich so, und ich finde, es hat auch zusätzlich zu diesem, ich spare in Bitcoin, hat es auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Also die Nachhaltigkeit, ich kaufe mir die Hose nicht, weil erstens brauche ich sie nicht, Zweitens kann ich das Geld in Bitcoin stecken und habe dann am Ende mehr davon oder meine Familie hat dann auch mehr davon. Das finde ich einfach, also die, und wenn man Stimmen hört, wo sagen, ja, am Anfang gab es die auch noch sehr häufig, jetzt habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden, so ja, der Bitcoin ist eine Umweltsau und so, dann denke ich, nein, ist es nicht, weil wenn du wirklich Bitcoin verstehst, dann eben, dann wendest du diese Zeitpräferenz an, du hast eine niedrige Zeitpräferenz, das heißt, du schiebst Konsum eigentlich auf. Und ich rede nicht vom Konsum, den man braucht, Essen oder irgendwelche andere Sachen, die man wirklich tätigen muss, weil man es zum Leben braucht. Es ist nicht so, dass ich mir jeden Rappen vom Mund spare und denke, na, dann esse ich dann weniger oder so, überhaupt nicht. Aber wirklich Sachen, die man sieht und denkt, nein, eigentlich brauche ich das nicht. Das finde ich einfach, das ist sehr nachhaltig. Also das macht ein Bitcoin, finde ich, aus meiner Sicht, macht einem extrem nachhaltig.
Also ja, 100% wieder. Und also ich denke da auch gerade in letzter Zeit viel drüber nach, warum die Gesellschaft überhaupt sich von, ne, also ich bin irgendwie in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen, ne, und da war Konsum wirklich, ne, gerade mit Kleidung, ne, und solchen, so Luxus, den man, wie du gerade sagst, eigentlich nicht braucht, das war ja noch ein vollkommen anderes Verständnis als heute, ne. Heute kriegst du irgendwie die ganze Zeit durch Social Media und, ne, irgendwie so diesem allgemeinen Trend irgendwie, dem hinterher zu laufen, ne, jedes Jahr irgendwie einmal den Kleiderschrank komplett raus und wieder neu und so, ne, diese ganzen Billigkleidungsstücke, die es einem dann noch so ermöglichen, sowas irgendwie überhaupt zu machen, das hat sich ja so total verschoben. Und ich denke da viel drüber nach, warum das wohl so ist und was das mit unserem Geldsystem zu tun hat. Wie siehst du das? Was wären deine Gedanken dazu?
Also ich muss schon sagen, ich bin auch in einer Familie, also in der Schweiz aufgewachsen. Wir waren 6 Kinder. Und da war nicht sehr viel drin. Und ich habe meine ersten neuen Schuhe habe ich mir selber mit, ich glaube, ich war 14 oder 15, habe ich mir die selber gekauft, genau. Wow. Und vorher, und auch Kleider und so, das gab es bei uns nicht. Wir hatten eigentlich keine neuen Kleider. Wir haben sehr viel von anderen Familien, die das nicht mehr brauchten, bekommen. Und für mich war das nie, das war okay, weil wir haben dann so säckeweise Kleider bekommen. Das war wie so Weihnachten, du konntest dann raussuchen und ah, das gefällt mir nicht so gut. Manchmal gab es auch ein bisschen Konflikte mit den anderen Schwestern, wer dann was bekommt. Aber grundsätzlich bin ich so aufgewachsen, dass man eben nicht den Konsum so frönt. Darum ist es mir vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen, auf so Sachen zu verzichten. Aber ich denke, das Geld, was wir haben, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, wenn du Geld hast, was ja im Moment der Fall ist, das entwertet mit der Zeit, dann ist es klar, dass die Leute denken, ja, ich kaufe mir das lieber heute, weil heute bekomme ich für das Geld mehr, als ich das morgen bekomme. Und darum, denke ich, rennen die Leute auch hinter diesem Konsum her. Und ich denke, der Konsum oder die Berieselung, wie ich es auch nenne, das kommt auch davon, dass man merkt, viele Leute oder die meisten Leute merken, okay, irgendetwas läuft schief. Sie können es nicht benennen, aber sie merken, das stimmt etwas nicht. Und um dieses Gefühl, was einem ja auch Unsicherheit suggestiert, oder, und das Gefühl, das möchten sie nicht wahrnehmen oder das ist unangenehm, das zu fühlen, und dann wird das zugedeckt mit irgendwelchen Sachen, mit Konsum, und dann ist man einen Moment wieder glücklich, dann ist man wieder so, hat man wieder die Befriedigung gefunden und denkt man, oh, das ist genau das. Und dann sucht man immer wieder nach diesem Gefühl, dass man das befriedigen kann, weil es einem total verunsichert. Und das hat aus meiner Sicht wirklich mit diesem entwertenden Geld zu tun. Und ich meine, in der Schweiz können wir noch, sagen wir, das Geld behält noch einigermaßen den Wert, es verliert auch, aber uns geht es wirklich im Vergleich zu anderen Ländern super gut. Aber in anderen Ländern, wo eine Inflationsrate von nur schon 10%, 15% oder höher noch, ich glaube in der Türkei haben die mittlerweile 70%, 80%, da rennst du, wenn du deinen Lohn bekommst, rennst du in den nächsten Laden, um etwas zu kaufen, weil du weißt, wenn du das nicht machst, dann ist das Geld futsch.
Das ist futsch, genau. Das hast du schön gesagt. Und ich finde das mega, dass du das hier einbringst, weil das wird auch noch, haben wir hier noch viel zu wenig besprochen, ne? Wenn man das wirklich mit diesen Ländern vergleicht, wo die Inflation so hoch ist, ne? Und die spüren das halt. Und ich sage immer, bei uns ist sie ja auch am Steigen, ne? Und eigentlich ja auch höher, als sie irgendwie meistens in der Tagesschau irgendwie ausgewiesen wird bei uns so. Vor allem für Familien, weil die eben auch einen anderen Konsum haben als das, was mit der offiziellen Inflationsrate ausgewiesen wird. Aber es ist eben noch nicht so hoch, meistens jedenfalls, dass man wirklich denkt so, oh, ne, es ist die krasse Inflation, die uns das Leben jetzt hier so schwer macht. Sondern ich glaube, dass, genau wie du gerade gesagt hast, dass das so ein total unbewusstes Gefühl von irgendwas stimmt nicht ist. Und das ist so, so blöd, weil wenn man das nicht versteht, kann man halt auch nicht drauf reagieren, oder?
Genau. Und man lernt das auch in der Schule nicht. Es wird einem nicht beigebracht, was überhaupt Geld ist. Und also das kommt jetzt nicht von mir, aber jemand hat gesagt, ich weiß nicht, wer das war, du arbeitest 70.000 oder 80.000 Stunden im Leben, aber um Geld zu verdienen, aber du beschäftigst dich nicht 100 Stunden damit, was Geld eigentlich ist. Und das ist schon, aber eben, ich habe auch lange gebraucht. Ich habe mich nicht um Finanzen gekümmert und vielleicht habe ich auch mich nicht um Finanzen gekümmert, weil das hat ja auch immer so einen schmutzigen Touch irgendwie, oder? Wenn man ist ja sozial eingestellt oder wenn man im Pflegeberuf arbeitet oder auch sonst, es gibt auch andere Leute, die nicht im Pflegeberuf arbeiten, trotzdem sozial sind oder sich sozial engagieren, da hat man ja das Gefühl, ja nein, das Geld, das ist schmutzig und da redet man nicht drüber und ja, und die viel Geld haben, die sind sowieso, die machen sowieso nichts und die kümmern sich nur um sich selber und so. Und dann ist schon diese Hürde ist schon extrem hoch, um da einzusteigen und sich mit dem zu beschäftigen, weil dann wird man so ein bisschen so schräg angeguckt, wenn man das auch noch kommuniziert. Ich glaube, das ist vor allem das Ding. Also man lernt es in der Schule nicht. Und wenn man sich damit beschäftigt, hat man das Gefühl, ja, man ist so ein geldgierig. Ich möchte das Wort Kapitalist nicht in den Mund nehmen, weil ich finde, das wird auch falsch verstanden in unserer Zeit. Darum sage ich, man hat das Gefühl, man wird geldgierig.
Ja, ja.
Aber das finde ich ist eben das ist so der Grund und das finde ich total schade. Aber da bin ich auch dran. Ich habe so gemerkt mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, auch bei der Arbeit und so. Also das wird mir so auch zurückgemeldet. Sie merken so, okay, die Marie-Claire, auf die ist Verlass und die macht ihre Arbeit gut und die kümmert sich um ihre Patienten gut und so. Und dann habe ich schon wie so eine... Sie hören auf mich. Und ich konnte schon einige in meinem Beruf auch dazu animieren, zu sagen, hey, möchtest du dir das Thema nicht mal anschauen, weil es ist wirklich interessant und du bist eine Frau. Es ist halt wirklich so, dass wir Frauen einfach finanziell schlechter dastehen, vor allem wenn wir vielleicht eine Zeit lang nicht gearbeitet haben, weil wir die Kinder großgezogen haben. Das ist schon das. Und da versuche ich immer so ein bisschen zu streuen und zu sagen, hey, möchtest du nicht mal... Am Anfang war ich, glaube ich, auch ein bisschen penetrant. Das habe ich mittlerweile, ein bisschen aufgehört, weil ich finde, ja, man kann es streuen, man kann es sagen, aber eben die Menschen, die müssen selber darauf kommen und merken, okay, ich schaue mir das mal an und dann gehe ich selber und wenn ich dann Fragen habe, kann ich immer noch auf die Marie-Claire zugehen und dann das mit ihr klären oder auf jemanden anderen. Aber das ist so, ja, das ist so das, was ich so mache in meinem Umfeld.
Genau. Ja, super. Aber du hast auch, also bei mir geht es auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass man schnell, wenn man anfängt, dass man irgendwo rein zu, also ich sag mal, ich lasse es so droppen, also ich lasse mal das Wort so droppen und guck mal, wie die Reaktion so ist. Und aber dass man da schnell irgendwie aneckt oder irgendwie so abgewehrt wird und dann ist man irgendwie so hin und her gerissen, ne, so, weil man das einerseits ja irgendwie. Also ich habe dann immer so das Gefühl, ich müsste mich jetzt irgendwie so rechtfertigen, dass ich das irgendwie mich damit überhaupt beschäftige und dass ich eben nicht geldgierig bin und irgendwie so, dass das ein Scam ist, dem ich da aufsitze und so, sondern ich will es dann irgendwie einerseits so erklären, was es halt wirklich ist und andererseits hast du dann das Gefühl schon, dass man die Leute damit immer so nervt, oder? Also
Ja, es ist auch schwierig. Ich sage immer, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ach, beschäftigst du da nicht mit Bitcoin? Und dann sage ich so, ja. Mhm. Und dann kommt, ja, erzähl mal, erklär mir das mal. Und dann sage ich, hey, es tut mir leid, aber ich kann dir das nicht in 5 Minuten erklären. Mhm. Wenn du mal Zeit hast, nehme ich mir gerne die Zeit. Oder ich erkläre ganz kurze Eckdaten, aber das ist dann wie so da, also wie so, ich schmeiß das denen mal ins Gesicht, aber dann merke ich so, okay, das aber ich habe auch noch nicht die Lösung gefunden, wie ich das anders sagen könnte, dass sie darauf anspringen. Das ist wirklich schwierig. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe einen Ohrring mit einem B dranhängen.
Oh, okay.
Und ich habe den anderen Ohrring mit einem Lightning, mit einem Blitz.
Super. Und dann, da fragen die Leute manchmal.
Ja, cool. Da fragen die Frauen, was hast du denn da für Ohrringe? Ja. Und was hat das für eine Bedeutung?
Ja, ja.
Genau. Und ich muss sagen, ich spreche vor allem Frauen an, weil ich, das ist auch so etwas, weil ich gemerkt habe, und das trifft sicher nicht auf alle Männer zu, aber Männer sprechen mich eigentlich nicht darauf an, aber wenn ich mal etwas, sagen wir mal das, wenn ich was fallen lasse über Bitcoin gegenüber einer Frau und es sitzt dann noch ein Mann oder zwei Männer daneben, dann merke ich schon, da ist eine große Skepsis da, was ich jetzt interpretiere als, ach, das ist eine Frau, die versteht eh nichts von Technik und schon gar nicht von Bitcoin und ich weiß viel mehr. Und dann kommen sie manchmal mit Argumenten, wo ich dann sagen muss, nein, da bist du falsch. Und sie insistieren dann auch noch. Da habe ich schon, da muss ich manchmal ganz tief durchatmen und sagen, okay, es hat nichts mit dir zu tun, es hat mit ihm zu tun. Es ist okay. Du musst ihn nicht bekehren. Du musst, blöd gesagt, du musst, du kannst es einfach sein lassen. Das musste ich ein bisschen lernen.
Ja. Das war ist nicht auch, ganz also ich find's grad, ja, das glaube ich. Also ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung leider so bestätigen. Sorry Männer, ihr seid nicht alle so, aber
nein.
Es gibt da so einige Exemplare, wo es echt. Ja, wir hatten jetzt gerade eine Gartenparty hier vor ein paar Tagen und irgendwie wirklich zu später Stunde kam irgendwie, weil ich nebenbei erwähnte, dass ich gerade ein Buch schreibe und dann kam natürlich die Frage, ne, worüber und ich so, ja, ne, Familie und Bitcoin, so, hä, was und so und dann sahen wir irgendwie nachts um 1 waren wir beim Thema Bitcoin und es war genau das, weißt du, also Männer dabei, die dann irgendwie, ich meine, mein Mann saß auch dabei, da hatte ich noch die Unterstützung so, aber der lässt mich ja dann auch jetzt einfach mal machen. Ne, und dann, ne, da war so einer dabei, ist echt ein lieber Kerl, aber der dann halt so alle Klischees, und ja, es wird ja von Kriminellen verwendet und so, weißt du, so. Und dann so, nein, das stimmt so nicht. Und nein, das stimmt so auch nicht. Und der war dann echt, war so, hat so 2, 3 Argumente hat er da so vorgebracht und irgendwie alles konnte ich so entkräften. Und dann habe ich irgendwie gesagt, noch was? Und dann war er sprachlos. Und ich glaube, mein Mann hat später noch mit ihm gesprochen und keine Ahnung, ob er da jetzt irgendwie ein bisschen Lust drauf gewonnen hat, so sich vielleicht doch nochmal damit anders zu beschäftigen, als das, was er halt schon im Kopf abgespeichert hatte. Aber das ist halt auch so ein Thema, ne? Dass viele halt dann schon irgendwas lesen und sich in ihren Vorurteilen dann irgendwie schon bestätigt fühlen, weil sie das wieder und wieder und wieder lesen und halt eben nicht diesen Weg, wie wir immer so schön sagen, in den Kaninchenbau gehen, um sich es einfach nochmal von einer anderen Seite anzuschauen. Aber ja, schön, dass du da auch unterwegs bist und vor allem den Frauen die Perspektive eröffnest.
Ja, genau. Ja, es ist wirklich, es ist spannend und eben, ich möchte wirklich sagen, es sind nicht alle Männer so.
Nein, ich möchte da niemanden in einen Topf, finde ich ganz schlimm.
Nein, ganz sicher nicht. Das möchte ich wirklich nicht, weil es gibt auch super, super, also wir haben ja in dem Space auch super, super viele gute, tolle Männer. Und das gefällt mir dann auch so, weil wenn ich dann an so ein Event gehe und so und merke, oh, das ist so schön und die Männer, die dort dabei sind, die, das ist wie auf Augenhöhe und das finde ich so befreiend, ich finde das so schön. Darum, es gibt ganz viele Männer, die draußen, die wirklich auf Augenhöhe sind und wir sind da wie so, ich sage, gleichberechtigt. Ja, das ist wirklich, also das möchte ich wirklich erwähnen. Und eben, ich habe auch einen so einen Mann zu Hause.
Ja, eben. Ich auch. Wobei der mir auch oft die Welt erklärt. Aber das ist auch in Ordnung.
Ist voll okay. Ja, ich erkläre ihm eine andere Welt, aber das ist auch okay, ja.
Ja, aber so muss es ja auch sein, ne? Also ich meine, dafür gibt es ja irgendwie zwei Geschlechter, dass man sich auch gegenseitig irgendwie die Sicht auf die Welt erklärt, wenn sie denn unterschiedlich ist.
Genau.
Wir hatten auch schon in unserem letzten Call, wo wir gemeinsam da drin waren, nochmal so darüber gesprochen, wie es Familien heute geht. Wie nimmst du das wahr irgendwie? Ne? So generell, was ist so der größte Stress für Familien heute?
Ich glaube, der größte Stress ist, dass beide mittlerweile arbeiten müssen, um irgendwie überhaupt eine Familie durchzubringen. Und ich denke, es ist nicht, klar könnte man vielleicht sagen, ja, man muss nicht dreimal im Jahr in die Ferien, das muss man wirklich nicht. Aber ich denke, viele Familien, die gehen einmal vielleicht in die Ferien im Sommer und das finde ich auch voll okay. Ich meine, ich finde, mit der Entwicklung, die wir in dieser Welt gemacht haben, müsste das eigentlich drin liegen. Aber ich merke so, dass viele Familien so, also sie möchten sich zum Beispiel ein Haus kaufen in der Schweiz. Also es ist mittlerweile, wenn du nicht Geld von deinen Eltern bekommst oder irgendwo sonst her, dann ist das so schwierig geworden für Familien, sich ein Heim zu kaufen. Oder, Und ich meine, in einer Wohnung, du möchtest ja, klar, man kann auch in einer Wohnung Kinder großziehen, das ist auch absolut kein Problem. Es ist einfach so, in der Schweiz ist es so, dass du manchmal, wenn du eine bezahlbare Wohnung hast, dann wird die vielleicht mal gekündigt, weil sie eben dann die Vermieter, die selber brauchen oder was auch immer. Das heißt, du hast mit Kindern dann immer den Stress, dass du ihnen diese Sicherheit nicht bieten kannst, dass sie ein Zuhause haben und das ist wie fix. Und ich denke, das bringt schon mal sehr viel, vielleicht unbewusst, man denkt, ja, ich kann dafür auch jede Wohnung wechseln, die ich möchte, aber ich glaube, unbewusst für Familien bringt das Stress. Und dann mit der Kinderbetreuung kommt es dazu, oder? Beide müssen arbeiten. Meistens arbeitet der Mann ja Vollzeit. Mittlerweile ist es auch ein bisschen sich am ändern. Und die Frau arbeitet Teilzeit. Aber trotzdem, in dieser Teilzeit muss man die Kinderbetreuung organisieren. Und das ist wieder ein zusätzlicher Stressfaktor. Und ich meine, ich sage nicht, dass Frauen zu Hause bleiben sollen. Überhaupt nicht. Ich finde, wenn man Frauen schon ausbildet, dann sollen sie auch ihr Beruf ausüben können oder dürfen oder was auch immer der Fall ist. Aber ich denke, wenn die Kinder klein sind, wenn ich mir das vorstelle, also ich hatte das auch, ich habe dann meine Tochter, die war zwei, als ich sie dann zum ersten Mal eine Tagesmutter gebracht habe. Aber ich weiß heute noch, das war stressig. Trotzdem. Und mein Sohn, der hat jedes Mal geweint, als ich ihn zur Tagesmutter gebracht habe. Und ich habe mir eben gedacht, warum mache ich das? Warum bringe ich meinen Sohn dorthin? Und er weint jedes Mal. Und klar, er hat danach aufgehört. Aber das hat mich total gestresst, weil ich mich dann als Mutter so nicht kompetent oder nicht liebevoll genug gefühlt habe. Und ich dachte, was, ja, das finde ich, das bringt so viel Stress. Und eben zu merken, dass am Ende vom Monat, auch wenn beide arbeiten, eigentlich fast nichts übrig bleibt. Und das finde ich, also das sind schon genug Stressfaktoren.
Ja, vielen Dank, dass du es nochmal so treffend zusammengefasst hast. Also es ist genau das. Vor allem finde ich das spannend, und das ist offensichtlich in der Schweiz eben, was ja manche so, ne, auch als Auswanderer irgendwie Paradies irgendwie ansehen und so, ja, offensichtlich genauso ist wie bei uns hier. Mhm. Also da ist es ja genau die gleiche Situation. Und viele junge Frauen gehen inzwischen echt auch nach einem Jahr Elternzeit, wir haben ja dieses Elterngeld, gehen die irgendwie Vollzeit wieder zurück in den Job. Mit einem Jahr geben die ihre Kinder da Vollzeit und dann meistens in irgendwelche Kitas. Tagesmutter finde ich manchmal irgendwie noch ein bisschen anders, ne, wenn so kleine persönliche Gruppen sind, aber wirklich viel in die Kitas, wofür sie dann oft auch noch Geld bezahlen. Ja, so ist echt so. Irgendwie stimmt doch da was nicht.
Und ich habe auch das Gefühl, oder wenn man sich vorstellt, dass man den ganzen Tag arbeitet, eben vielleicht 100% oder auch 50, 60 oder 30, was auch immer, und man kommt abends nach Hause und dann ist man ist selber müde, der Mann ist müde, die Kinder sind müde, und dann sollte man noch etwas an Abendessen vorbereiten und dann die Kinder noch ins Bett. Und bei allen ist die Batterie komplett leer. Mhm. Und das birgt so viel Konfliktpotenzial, dass ich mich auch nicht wundere, wenn so viele Ehen auch auseinandergehen, weil das System, die Ehe, das System als, also die Ehe als System wird so stark beladen, dass man vielleicht irgendwann mal als Frau sagt, ja gut, der Mann, der ist mir jetzt auch keine Hilfe mehr, oder der macht zu wenig, obwohl er ja auch 100% arbeitet, aber dann macht man zu Hause noch den Haushalt und das. Ich verstehe beide Seiten, aber das System wird so krass belastet, dass das auseinanderbricht. Ja. Und ich weiß nicht, manchmal, nein, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass das System hat. Ich hoffe es nicht, weil ich denke mir immer, ja, wenn man die Leute in diesem Hamsterrad lässt und ihnen nicht die Möglichkeit gibt, rauszukommen, dann haben sie auch nicht die Fähigkeit oder die Zeit, darüber nachzudenken, warum sie in dieser Situation sind.
Ja.
Und was ich auch noch das Gefühl habe, ist, dass in den letzten, ich weiß nicht, ob es schon 20 Jahre sind oder so, dass man sich immer mehr auf den Staat verlassen hat. Also man hat sich auf Versicherungen verlassen, man deckt alles ab, man versucht, alle Eventualitäten abzusichern. Und dann hat man im Hinterkopf noch, ja gut, also wenn dann alles nicht mehr funktioniert, dann kann ich ja Sozialhilfe beantragen. Und dieses Mindset, das rieselt so, habe ich das Gefühl, in unsere Köpfe, aber das macht mit uns auch etwas. Und ich finde nichts Gutes, weil in diesem Moment geben wir sukzessiv unsere Verantwortung für uns selber ab und erwarten dann zu Recht, dass uns dann jemand aus der Patsche hilft. Aber das Gefühl, dass das uns gibt, wenn uns jemand aus der Patsche hilft, weil wir das selber scheinbar nicht mehr können, das finde ich ein ganz schlechtes Gefühl. Weil ich finde, eigentlich sind wir Menschen dazu gemacht, unsere Probleme selber zu lösen und die Kraft in uns zu finden, sie zu lösen. Natürlich mit unserer Umgebung zusammen. Ist ja klar, dass man ein Kind nicht alleine großziehen kann. Also man kann schon, aber es wird schwierig.
Schwierig.
Und dass man auch Unterstützung von Freunden oder so hat. Aber grundsätzlich das Gefühl, wenn man Leistung erbracht hat und oder etwas, eine Hürde überwunden hat oder irgendetwas geschafft hat, ich finde das Gefühl sensationell. Das ist wie eine Wiedergeburt, wieder so neu. Ey, ich kann das, ich kann in meine Fähigkeiten vertrauen, weil ich kann das. Und das führt danach dazu, dass man wieder andere Projekte in Angriff nehmen kann und die auch zum Erfolg führen. Oder wenn sie nicht zum Erfolg führen, hat man daraus aus meiner Sicht wieder etwas gelernt. Mhm. Es ist wie eine Abzweigung, die du nimmst, mhm, und dann geht die vielleicht nicht und dann nimmst du die nächste. Mhm. Ja. Aber du machst immer Erfahrungen, die dich danach im Leben eigentlich, mhm, weiterbringen. Mhm. So sehe ich das.
Super schön, vielleicht gibt's gar nicht viel weiter dazu zu sagen, weil ich das halt 100% auch wieder unterschreiben würde. Ne, dieses Thema Eigenverantwortung, Selbstverantwortung. Und das ist halt auch was, wo man, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, wieder so mit der Nase draufgestoßen wird, mhm, durch dieses, ne, irgendwie, du übernimmst auch Verantwortung für dein Geld wieder selber und gibst es nicht an eine Bank oder einen Staat oder sonst was ab, sondern machst es halt wirklich selbst. Und das löst halt, finde ich, auch eine wirkliche Beschäftigung damit aus, mit worüber sollte ich denn vielleicht dann auch sonst meine eigene Verantwortung wieder übernehmen und, ne, ja, die Kontrolle zu mir zurückholen. Also es geht ja auch, ne, darum, was kann ich selber kontrollieren irgendwie, mhm, für mich. Und, mhm, da ist halt auch einfach nur allein die Beschäftigung mit Bitcoin bringt einen ja schon wieder dahin, da, mhm, einige Dinge in Frage zu stellen. Und finde es super, wie du das gerade erklärt hast. Und ich glaube, es ist auch eine super Überleitung, weil du ja ganz am Anfang, jetzt kommen wir mal zu deinem Lieblingsthema, ja gesagt hast, dass da viele Menschen bei euch in der Notfallambulanz da aufschlagen, die eben nicht eine offene Wunde haben, sage ich mal, sondern mental gerade irgendwie belastet sind. Und dass du da deinen Weg gefunden hast. Und wie siehst du denn da so den Zusammenhang jetzt zu dem, was wir gerade besprochen haben?
Also eben, wie du gesagt hast, Bitcoin bringt einem dazu, eben wieder für sich eben die Verantwortung selber zu übernehmen. Und ich sehe das im Spital, sehe ich das oftmals, dass auch, das ist auch in den letzten, ich weiß auch nicht wie viele Jahre, 20, 30 Jahren, mhm, ist das passiert, dass man auch die Verantwortung für die eigene Gesundheit abgibt. Weil wenn man eine Krankenkasse hat, mhm, dann brauche ich ja nicht zu schauen. Also das ist so, das ist es überspitzt gesagt. Aber im Kleinen fängt es ja an. Und wenn du die Verantwortung für deine Gesundheit abgibst und denkst, ja, wenn mir dann etwas passiert, dann habe ich ja die Krankenkasse, dann kann ich ins Spital, die regeln das wieder für mich, dann über die Jahre hinweg wird das immer mehr. Und ich merke schon, dass wir auch Patienten haben, die dann kommen und die ein Mindset haben, wo ich sie denke, wow, okay, also du hast jetzt dein Leben lang geraucht. Du hast nicht auf die Gesundheit geachtet. Du hast gegessen, bist übergewichtig oder so. Du hast keinen Sport gemacht, nicht zu sich geschaut. Und du kommst jetzt mit der Einstellung, und das spüre ich dann auch, diese fordernde Einstellung, jetzt mach mal, mhm, weil ich brauche jetzt Hilfe. Mhm. Und dann muss ich dann manchmal immer so einen Schritt zurückgehen und mir sagen, okay. Und ich habe das auch schon ganz deutlich gesagt, manchmal, wenn es wirklich zu viel, wenn quasi ein Angriff auf mich gestartet wird, verbal, ja, was ich alles machen muss, dann habe ich auch schon gesagt, wissen Sie, ich kann nicht Jahre, die Sie nicht zu sich geschaut haben, jetzt in diesen 4-5 Stunden, wo Sie auf dem Notfall sind, wieder gut machen. Das ist nicht möglich. Ich mache das, was ich kann, um ihr Leid ein bisschen zu lindern, aber das Ganze hinten dran, das kann ich nicht, und es ist auch nicht meine Aufgabe. Mhm. Und ich habe auch viele Menschen, die zum Beispiel kommen mit, sagen wir, mit einem Herzinfarkt und die augenscheinlich, oder ich merke ja, die sind immer noch am Rauchen oder sie haben einen Stroke, das ist ein Gerinnsel im Kopf. Mhm. Und dann habe ich auch schon die Jungen, nehme ich mir dann manchmal zur Brust und sage ihnen, hey, ich muss Ihnen jetzt wirklich etwas sagen. Sie müssen unbedingt jetzt aufhören zu rauchen, weil das macht Ihre ganzen Gefäße kaputt. Und du kannst dir nicht vorstellen, Susanne, wie viele Male ich schon den Blick hatte, also meinen Sie, dass das mit dem zusammenhängt?
Echt?
Ja, das erstaunt mich immer wieder, okay. Wo ich denke, okay, es ist auf jeder Packung zu lesen. Aber das, es ist, ja. Aber eben, ich denke, es ist wie ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, weil die Wahrheit oder die Realität manchmal einfach zu krass dann ist. Manche Menschen, ich sage immer, man kann nur so viel Leid ertragen, wie man ertragen kann, und das, was drüber ist, was an Leid zu viel ist, das versucht der Mensch dann wie auf der Seite zu lassen, sich nicht damit zu beschäftigen, aber im Unbewussten oder im Unterbewusstsein arbeitet das ja trotzdem. Und das ist wie jetzt der Link zur Hypnose. Mhm. Selbstverantwortung ist etwas, was ich finde, was wieder viel mehr in unserer Gesellschaft verbreitet sein müsste oder wieder kommen müsste. Ich nehme Verantwortung für mich. Ich nehme die Selbstverantwortung für mich. Und ich lebe das auch. Und klar kann man, also ich meine, man kann auch mal über den Durst trinken, man kann auch mal über den Hunger essen, man kann meinetwegen auch zwischendurch mal rauchen, aber es sollte wie alles sollte so im Lot sein. Und ich meine, mit der Suchtproblematik ist es halt so, wenn du mal anfängst, dann ist es wieder schwer, da rauszukommen. Es wird dann immer mehr, oder man hat sich ja dann nicht so im Griff. Aber eben diese Selbstverantwortung, und das lerne ich oder gebe ich den Leuten, nein, ich gebe sie nicht zurück. Das würde heißen, sie brauchen mich dazu. In der Hypnosetherapie ist es so, dass ich ihnen den Weg wieder aufzeige, wie sie zu dieser Selbstverantwortung wieder den Zugang finden. Mhm. Weil jeder von uns hat das in sich drin. Es ist manchmal einfach zugedeckt mit all dem Neues, mit all dem, was rundherum passiert, mit all den Problemen, die wir haben. Aber eigentlich haben wir alles in uns selber und können auch Probleme selber lösen. Und eben in Hypnosetherapie lösen die Klienten eigentlich das Problem selber. Ich bin wie ein Tourguide, ich leite sie da durch. Darum braucht es mich für eine Hypnosetherapie. Aber man kann, eine Hypnose ist ja auch immer eine Selbsthypnose. Das ist nicht wie zum Beispiel die Showhypnosen. Also das ist eigentlich auch eine Selbsthypnose. Nur wollen das die Leute und lassen das so mit sich machen auf der Bühne. Aber es ist immer eine Selbsthypnose. Und das finde ich das Coole dran, weil ich eben die Selbstverantwortung, das finde ich so ein großes Thema. Und ich versuche das überall, wo ich irgendwie kann, einzubringen. Mhm. Und auch den Leuten wieder zurück oder eben zu sagen oder aufzudecken oder zu erklären, wie das genau ist.
Und dann nimm uns doch mal noch ein bisschen tiefer mit rein in dieses Thema Hypnose, weil du hast gerade schon so schön gesagt, weil viele denken ja noch, ne, das ist das, da wird man irgendwie, ne, hypnotisiert und dann wird einem irgendwas eingepflanzt und dann macht man irgendwas, was der Hypnotiseur einem gesagt hat und so. Das ist es ja nicht. Sondern, was ist es denn?
Genau, also eine Hypnose ist immer eine Selbsthypnose. Das heißt, wenn man kann auch selber in Hypnose gehen, wenn man den Ablauf kennt. Und wenn man ihn nicht kennt, dann hilft quasi der Hypnotiseur dabei, in diese Selbsthypnose zu gehen. Und ich weiß nicht, wir gehen oftmals in Selbsthypnose. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal einen Weg, den du vielleicht mit dem Auto jeden Tag fährst, dann steigst du morgen ins Auto und dann kommst du dort an, am Arbeitsplatz, und du denkst so, wow, wie bin ich jetzt hierher gekommen? Das ist auch schon eine Selbsthypnose. Mhm. Oder wenn wir ein Buch lesen und total vertieft sind in dieses Buch und rund um uns herum gar nichts mehr wahrnehmen, das ist auch, geht auch unter Selbsthypnose. Also es ist immer eine Selbsthypnose oder geht auch unter Hypnose. Und in der Hypnosetherapie kannst du Probleme, die du schon lange hast, eben, du kannst aufhören zu rauchen, weil das Rauchen ist mit dem Rauchen, viele meinen ja, Rauchen beruhigt mich oder ich brauche es, zum runterzukommen und so, aber eigentlich, wenn jemand raucht und abhängig davon ist, dann versucht er, das Gefühl von Unsicherheit, was irgendwo in seiner Kindheit mal den initialen, wie sagt man das, den Startpunkt gegeben hat, versucht er zu übertünchen mit dem Rauchen. Das gibt ihm die Sicherheit, darum raucht er. Und wenn man dieses Gefühl in der Kindheit auflöst, das kann man in Hypnosetherapie machen, dann kann der von einem Tag auf den anderen aufhören zu rauchen, weil das emotionale Problem, was er hatte, das besteht gar nicht mehr, das ist aufgelöst. Mhm. Und ich mache die Erfahrung auch mit anderen Sachen, mit Höhenangst oder mit Gewichtsabnahme oder so, dass das eigentlich fast immer man kann nicht alles mit Hypnosetherapie lösen, aber es ist oftmals so, dass wir Menschen ja emotionale Wesen sind und irgendwo in der Kindheit ist ein emotionales Ereignis passiert, was dazu geführt hat, dass man irgendwann mal anfängt zu rauchen oder irgendwann mal hat man Angstzustände oder man isst sich die Angst weg oder so. Das hat da so einen Zusammenhang. Darum, ich glaube, es ist ein bisschen so auch am Kommen, das Verständnis ist eher da. Und ich muss sagen, bei uns im Spital, wenn das jemand möchte, kann man kleinere Operationen nur in Hypnose machen. Also ohne Anästhesie. Und das funktioniert. Es ist wirklich, es gibt, ich glaube, auf dem Schweizer Fernsehen, auf SRF, ich meine, man kann das auch online nochmal gucken, wenn man das eingibt, Operation in Hypnose, gab zwei, drei Beispiele, was die so offiziell gefilmt haben, was wirklich sehr eindrücklich ist.
Und du hast ja aber auch eigene Erfahrungen damit gemacht schon, ne? Magst du das mal teilen?
Ja, genau. Also im Spital auch, wo ich arbeite, darf ich das jetzt neu mal, ich habe vom Chefarzt das Okay bekommen, dass ich das anwenden darf. Mhm. Und ich hatte jemanden, der sehr starke Schmerzen hatte, weil er das Bein gebrochen hatte. Mhm. Und aber sehr viele Allergien nebenbei, also wir konnten eigentlich nicht wirklich Schmerzmittel geben, weil hätte diese Person allergisch reagiert. Und dann habe ich das auch angeboten, hey, ich könnte Ihnen eine Hypnose anbieten, weil ich sehe, wir können Ihnen einfach nichts geben gegen die Schmerzen. Und die Person war dann am Anfang so ein bisschen zurückhaltend und dann habe ich das aufgeklärt, wie das genau ist und dass es eben eine Selbsthypnose ist. Habe diese Person dann in die Hypnose begleitet und am Schluss holt man die Leute dann aus dieser Hypnose raus, aber das kann man auch selber, man kann auch selber wieder aus der Hypnose rauskommen, weil es ist ja eine Selbsthypnose. Und da habe ich gesagt, ja, Sie können jetzt drin bleiben, solange Sie möchten, Ihr Bein, spüren Sie es, ist taub und unempfindlich. Und schlussendlich lag sie da, bis sie abgeholt wurde, für den OP und hatte keine Schmerzen mehr. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder erstaunt darüber. Oder ich hatte auch einen Patienten, der eine Intervention über die Nase machen musste, also mit einer Kamera, weil es hat was im Hals gesteckt. Mhm. Und totale Angst, wirklich, nein, das geht nicht. Ich meine, es ist auch beängstigend, ja, wenn man einen Schlauch in die Nase bekommt und das ist nicht angenehm. Und dann habe ich auch mit Hypnose, ich war wirklich daneben und ich habe gedacht, holy shit, das funktioniert ja total gut. Und es war so, keinen Wank, ich sah keinen Wank. Es war einfach wie so ein Wunder, so als ob die Person in weg gewesen wäre. Mhm. Und man konnte den Untersuch super gut machen und danach war sie total happy.
Ja, toll.
Also es hat Potenzial, muss ich wirklich sagen. Eben weil ich finde, wir haben alles in uns drin, die ganze Stärke, das ganze Wissen, wir müssen es einfach nur anzapfen.
Wie erklärst du denn, was da passiert? Also es hat ja mit dem, das haben wir vorhin schon ein paar Mal gesagt, mit dem Unterbewusstsein zu tun, oder? Mhm. Also man kriegt einen Zugang zum Unterbewusstsein und kann dort dann was genau machen? Wie würdest du das erklären?
Ja, also wir haben ja unser, wir haben ja das Bewusstsein, das Unterbewusstsein und das Unbewusste. Mhm. Und im Bewusst, das Bewusstsein, da frage ich manchmal, was denkst du, wie viel Prozent von 100% ist unser Bewusstsein, das, was wir jetzt miteinander machen? Was denkst du, wie?
Also ich weiß, dass da viele von 5% ausgehen. Ich persönlich gehe noch von viel weniger aus.
Okay, also ich habe am Anfang gedacht, ja, also Bewusstsein, das ist der größte Teil. Mhm. Aber ist es nicht, ja. Es sind 5-10% mhm. Bewusstsein. Mhm. Und der Rest ist Unterbewusstsein und Unbewusstes.
Ich habe ja selber, ne, also nur, dass du dich nicht wunderst, ich habe mich ja damit jahrelang auch beschäftigt und unter anderem mein Buch geschrieben, Das Geheimnis bewusster Mütter.
Muss ich lesen.
deswegen, da steht ganz viel darüber drin, über das Unbewusste, aber Hypnose habe ich tatsächlich nicht mit drin. Aber ja, deswegen sind mir solche Fragen natürlich sehr geläufig.
Genau. Und es ist ja so, dass also ich habe das so gelernt, unser Unterbewusstsein funktioniert so. Ab der Geburt oder eigentlich schon vorher, also im Mutterbauch schon, fängt wie eine Kamera an zu laufen. Und diese Kamera, die nimmt alles auf. Das ist unser Unterbewusstsein. Es speichert Ton und Bild und Emotionen und Gerüche, einfach alles. Und diese Kamera läuft die ganze Zeit. Wir haben in unserem Bewusstsein einfach nicht Zugang zu jeder einzelnen Sequenz. Aber im Unterbewusstsein und in Hypnose haben wir Zugang zu jedem einzelnen, zu jedem einzelnen Sequenz. Und das ist so erstaunlich, weil viele Probleme, man denkt sich, es gibt den Initial-Sensizing Event. Und dann gibt es die Folge-Events und dann gibt es den finalen Event. Und der finale Event, wieder ein Erlebnis, was emotional verknüpft ist und mit einem Ereignis verknüpft wird, trägt meistens dazu bei, dass wir ab dem Zeitpunkt körperliche Symptome haben. Mhm. Aber vorher ist schon ganz viel passiert. Vorher der initiale Event, den wissen wir oft nicht mehr. Aber indem, dass wir mit dem Gefühl, was unser Problem im Moment beschreibt, zurückgehen in der Timeline, in Hypnose und das Problem dort lösen, wo es begonnen hat, dann fallen eigentlich wie die anderen Events fallen teilweise weg oder man löst das dort auch noch auf, aber am Schluss sagen diese Menschen, es geht. Und wenn etwas zum Beispiel Schlimmes passiert ist, zum Beispiel auch eine Vergewaltigung oder so, es ist immer noch, du liest wie in einem Geschichtsbuch, es ist immer noch, du schaust zurück und sagst, okay, das ist mir passiert, aber emotional betrifft es mich im jetzigen Leben nicht mehr. Mhm. Also die Emotionen, die uns die körperlichen Symptome auch bringen, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir Angst haben, dass wir Schuldgefühle haben, all das, wenn das mit diesem Ereignis zu tun hat, sind dann im Jetzt aufgelöst und man kann wie befreit wieder das Leben wie neu starten eigentlich. Mhm. Und ich sage nicht, man vergisst es nicht, es ist immer noch Teil der Geschichte, aber es betrifft uns emotional im jetzigen Leben nicht mehr.
Mhm. Schön erklärt.
Und ich finde das grandios. Ich habe in meiner Ausbildung eine Live-Therapie gesehen, das war episch. Wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Darum, vorher hatte ich vielleicht noch Bedenken, aber jetzt, seit ich das gesehen habe und seit ich tagtäglich sehe, dass ich im Spital bei den Leuten diese Selbstverantwortung wieder rausholen kann und aktivieren kann, finde ich so, nein, ich habe gar keine Zweifel mehr, dass die Hypnosetherapie funktioniert. Aber eben, derjenige, der kommt, der muss das wollen, er muss die Probleme angehen wollen, er muss eine Veränderung wollen und sonst geht gar nichts. Ich bin kein Heiler. Mhm. Ich kann nur mit dem arbeiten, was mir der Klient gibt.
Ja. Und auch die Hypnose geht nur so weit, ne, wie er bereit ist, ranzugehen. Ich wollte eine Sache nachfragen oder so, wie ich es verstanden habe, ergänzen, weil du hast jetzt gerade von Vergewaltigung oder so gesprochen, aber das, was irgendwie das emotionale, ne, initiale Ereignis sein kann für irgendwelche Symptome, die wir heute haben, das kann ja auch was viel Kleineres sein. Ne? Irgendwas, wo, was weiß ich, das Kind mal im Einkaufsladen vergessen oder verloren ging oder man irgendwas nicht gekriegt hat, weil irgendwie so, also was ganz harmlos, was wirklich jeden Tag passiert und in dem Moment, in diesem Kind ein Ereignis ausgelöst hat, ne, oder der Luftballon ist weggeflogen, weißt du, sowas irgendwie. Das kann es ja auch sein. Es genau. muss nicht irgendwie diese Riesentraumen sein. Und nein. Aber natürlich erinnert man sich da später nicht mehr dran. Mhm. Und ich habe selber Arbeit gemacht, es war jetzt nicht so eine offizielle Hypnosetherapie, sondern so eine energetische Arbeit, wo ich viel solche Rückführungen auch quasi gemacht habe irgendwie. Und da sind manchmal Sachen dann ans Tageslicht gekommen, ins Bewusstsein wiedergekommen, dass man es dann umändern kann und loslassen kann, verarbeiten kann. Und das ist halt dieses Faszinierende. Und so wie ich dich verstehe, wie du das jetzt beschreibst, ist das so ziemlich ähnlich, glaube ich.
Genau, genau. Es geht wirklich, es muss nicht irgendein katastrophales Ereignis genau. gewesen sein. Das ja. ist wirklich so. Aber es hat scheinbar dann im jetzigen, im Moment halt mhm. dann so einen großen Impact, genau. dass es einem so Angst macht, ja.
Ja. Oder halt irgendwelche Glaubenssätze, Verhaltensweisen ja. auslöst, die irgendwie halt dann darauf letztendlich zurückzuführen sind. Genau. Habe ich noch eine Frage. Und zwar, also das ist mir irgendwie klar, wie das abläuft. Aber wie funktioniert das dann im Unterbewusstsein, dass jetzt zum Beispiel, was du ja gesagt hast, ein Patient keine Schmerzen hat? Was passiert da im Unterbewussten?
Also ich suggestiere eigentlich dem Patienten, dass das Bein taub und unempfindlich ist. Mhm. Und ich sage das ein paar Mal und diese Suggestionen, die gehen direkt ins Unterbewusstsein und dann kommt wirklich der Schmerz nicht mehr im Hirn oben an.
Crazy.
Das ist wirklich,
ja.
Das ist wirklich
und jetzt
crazy,
stell dir ja. vor, was da für ein Potenzial drin liegt, wenn das irgendwie ne, viel mehr verstanden ja. würde, wie mächtig dieses Unterbewusstsein ja. ist. Du hast vorhin noch, das würde mich auch nochmal interessieren, wie du das unterscheidest zwischen Unterbewusstsein und das Unbewusste. Wie unterscheidest du das?
Genau, im Unbewussten sind eigentlich so die Körperfunktionen.
Ah.
Die Immunsachen oder der Herzschlag oder einfach
Atmen.
Wirklich die, das, ja genau, das ist im Unbewussten.
Ah, okay.
Und im Unterbewusstsein sind halt die Emotionen mhm. und die Erfahrungen und mhm. ja, genau.
Das fand ich super, wie du das ja. mit diesem Film erklärt hast. Das finde ich wirklich geniale Erklärung.
Genau.
Jetzt lass uns, ja?
Ja, ich wollte noch sagen, eben diese, es hat eigentlich dieses Wochenende, aber eben ich musste leider arbeiten, hat es in Zürich, gab es einen Hypnose-Kongress.
Oh.
Ja, der wurde von Omni, wurde der, wo ich die Ausbildung gemacht habe, wurde der gemacht. Und es gibt einen Menschen, der Hans-Rudi Wipf heißt der. Der hat auch Bücher geschrieben, wirklich sehr spannende Bücher über Hypnose und Hypnosetherapie. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Der hat das Ganze auf die Beine gestellt und der hat das auch von diesem Jerry Kine von Amerika übernommen, diese Hypnosetherapie. Er ist sozusagen der Nachfolger und er ist total engagiert und er hat auch eine Studie gemacht auch im USZ, also im Universitätsspital in Zürich, haben sie Emerys gemacht. Also wenn jemand interessiert ist unter Hypnoscience, glaube ich, ist das, ja, kann man mhm. das nachschauen. Vielleicht kann ich es dir nachher noch schicken.
Wollte ich gerade genau, sagen, schick's mal, dann packen wir es zusammen.
Das ist wirklich super, super interessant und er ist da so schon ein bisschen dran, dass wirklich auch halt, er möchte eigentlich auch, dass es Krankenkassen anerkannt wird.
Mhm.
Was so ein bisschen zweischneidiges Schwert ist, weil ich finde, ja, man muss ja auch die Selbstverantwortung übernehmen, aber viele lassen sich von dem halt abhalten, weil sie es selber bezahlen müssen.
Ja, ja.
Aber eben, das ist schon, er ist da wirklich dran und total engagiert, darum, aber das können wir dann in die Shownotes, denke ich.
Ja, sehr gerne, schick mir nachher nochmal
genau.
den Link.
Ja.
Dann lass uns nochmal so zum Schluss diese spannende Frage aufmachen. Wo siehst du denn jetzt so, also du hast schon ganz viel zwischen Selbstverantwortung und Hypnosetherapie die Verbindung hergestellt, aber wenn wir jetzt noch Bitcoin mit reinnehmen, dann wo siehst du da so diesen großen Kontext?
Also eben Bitcoin gibt mir die, die Selbstverantwortung wieder zurück, weil ich das Geld in den Händen habe, also ich habe es bei mir. Ich kann, wenn ich die Wörter verliere, nicht jemand anderen dafür verantwortlich machen. Das ist wirklich eine sehr hohe Selbstverantwortung. Ich habe aber auch die Möglichkeit, für mein weiteres Leben oder zu sparen, Geld auf die Seite zu legen und darüber selber zu bestimmen, wie ich das einsetze. Also, dass es mir auch nicht weggenommen werden kann, weil ich sage immer, ein Bankkonto ist, das gehört mir nicht. Mhm. Ich habe, wenn möglich, Zugriff darauf, aber wenn der Staat will, kann er es mir jederzeit sperren. Mhm. Das heißt, ich habe einen Anspruch darauf, aber wenn ich den Anspruch nicht durchsetzen kann, dann nützt mir das auch nichts. Und darum finde ich, das gibt mir eben die Selbstverantwortung und die Ruhe, dass ich es selber regeln kann. Mhm. Und das ist mit der Hypnose genauso. Mhm. Es gibt mir die Ruhe und ich merke, ich kann meine Probleme aus mir heraus selber oder manchmal mit ein bisschen Hilfe lösen. Und ich meine, Bitcoin brauche ich auch in dem Sinn Hilfe, weil die ganzen Podcaster, die das machen, du klärst ja die Leute oder die Familien auch auf. Das sind alles, da braucht man, man kann ja nicht, wir sind eine Gesellschaft, wir können nicht alles selber machen. Mhm. Wir haben so eine Arbeitsteilung und das finde ich auch gut, weil ich finde, jeder sollte das machen, was er richtig gut kann. Und dann profitieren andere Leute auch davon. Mhm. Darum finde ich so, bei Bitcoin braucht man ein bisschen Hilfe, aber wenn man es mal gecheckt hat, dann kann man es selber machen. Und in der Hypnose ist das dasselbe. Man braucht vielleicht am Anfang ein bisschen Hilfe, aber wenn man es gecheckt hat, kann man das selber machen. Cool. Genau, es ist wie so wirklich, das sind für mich so die Parallelen. Und eben die Ruhe, die beides mit sich bringt. Einfach so bei sich zu bleiben, bei sich Veränderung zu suchen und zu machen und bei sich zu beginnen.
Ja, schön. Das ist so wichtig. Das ist auch genau das, worum es da in meinem ersten Buch geht und so. Das ist genau das. Voll schön. Dann erzähl doch mal, du hast am Anfang gesagt, du hast gerade eine Praxis eröffnet. Wenn jetzt jemand sagt irgendwie, boah, ja, ich habe auch irgendwie ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, ne, oder ich rauche zu viel oder was weiß ich was. Mhm. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
Also ich habe eine Webseite. Das verlinkst du, glaube ich, auch noch in den Show Notes.
Auf jeden Fall.
Genau. Dort habe ich eine E-Mail-Adresse, da kann man mich kontaktieren, einen Termin abmachen oder telefonisch auch. Ich habe eine Telefonnummer hinterlegt. Wenn ich nicht gerade das Telefon entgegennehme, dann rufe ich zurück, weil eben ich bin halt 60% auch noch im Spital am Arbeiten. Da muss ich manchmal ein bisschen schauen, wo ich die Termine machen kann. Genau. Aber ich denke, man findet immer eine Lösung. Und ansonsten, wenn jemand zum Beispiel auch in Deutschland sich Hilfe suchen möchte, ich würde eben es gibt so einen Omnifinder, das sage ich dir dann auch noch, da kann man drauf und dann sieht man weltweit, wo diese Omni-Therapeuten sind, weil da kann ich jetzt dahinter stehen oder die diese Ausbildung gemacht haben. Dann kann man da draufklicken und sich einen in der Umgebung suchen, damit wenn man vielleicht nicht gerade in die Schweiz fahren muss. Also ich bin offen.
Aber es geht nicht online oder du machst es nicht online?
Nein, das geht wirklich nicht, weil das mache ich wirklich nicht. Das ist wirklich schwierig.
Ja,
manchmal, ich habe auch, was ich auch schon gemacht habe, ist eine Audio aufgenommen. Für, sagen wir, ein kleines Problem, wie wenn man vielleicht gerade so extreme Prüfungsangst hat, dass das gar nicht geht, aber da müsste ich ein bisschen Vorlaufzeit haben, weil ich muss ja das dann personalisieren. Das mache ich auch, aber die Prüfungsangst muss man trotzdem angehen, weil das Problem ist wie aufgeschoben. Aber wenn man die Prüfungsangst wirklich weghaben möchte, dann muss man das Regress to Cause, eben diese Therapie, diese Hypnosetherapie, wäre gut, wenn man das machen würde, weil dann ist das dann wirklich weg. Aber im Moment hilft das manchmal, wenn man eine Audio hat und die vielleicht 10 Tage davor hören kann und merkt, okay, da kommt man auch sehr in die Ruhe. Also ich habe das auch schon mehrmals angewendet und die Menschen haben mir wirklich die Rückmeldung gegeben, super, ich konnte total ruhig an die Prüfung, die ganze Angst war weg in dem Moment und ich wusste, ich konnte mich auf mich selber verlassen, super. Ich habe genug gelernt, es kommt mir alles in den Sinn, was ich wissen muss, ich kann alles abrufen,
schön.
Das ist wirklich super, ja.
Das ist ja nochmal ein sehr wichtiger Hinweis für Familien, die ja vielleicht im Zweifel, ne, mit älteren Kindern oder sowas irgendwie solche Themen haben.
Genau,
super,
genau, ja,
sehr schön.
Das ist wirklich, ja.
Und eine Frage, kann man schon deine Therapie mit Bitcoin bezahlen oder hast du das noch nicht
am Start? Da bin ich dran,
gut.
Aber noch nicht, ja, aber da bin ich dran. Also ich denke, wenn jemand das möchte, dann ist es auch kein Problem. Aber so offiziell habe ich jetzt das noch nicht gemacht. Aber natürlich für Bitcoiner
sowieso.
Auf jeden Fall.
Genau. Mega. Ja, also vielen Dank. Wenn ich da wohnen würde, ich glaube, ich habe auch gerade kein akutes Problem, aber wenn ich eins hätte, würde ich da auf jeden Fall mal bei dir vorbeikommen, weil es klingt mega spannend und du bringst es so klar rüber, worum es geht. Das ist echt beeindruckend. Wirklich viele Gespräche für meinen alten Podcast geführt und selten so klare Antworten bekommen. Das ist wirklich schön. Vielen Dank dafür.
Danke dir.
Genau, so am Schluss habe ich immer zwei Fragen, die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ja, also in erster Linie für, wenn ich jetzt von mir selber spreche, dass ich irgendwie eine positive Energie habe und ich weiß manchmal auch nicht und ich habe wirklich sehr viel Energie und manchmal denke ich, das ist so ein Geschenk, was ich bekommen habe, so diese positive Einstellung und die Energie, die ich aufbringen kann für ganz viele Sachen, da bin ich, das wirklich, bin ich extrem dankbar dafür. Und was ich auch sehr dankbar bin, ist, dass ich meinen Mann kennenlernen durfte. Wirklich, es ist mein Sechser im Lotto. Und
schön.
Was wir zusammen alles erreicht haben und diese Familie gründen durften. Und es tönt jetzt vielleicht so, als ob wir nie Probleme hatten, das stimmt aber auch nicht. Wir haben Ups und Downs erlebt und wir haben immer zusammen einen Weg gefunden, um da durchzugehen und einander trotzdem immer noch zu sehen und miteinander den Weg machen zu wollen. Das finde ich großartig, weil ich finde, die Familie ist so, ich sage immer, wenn nicht die Familie, wer dann?
Ja. Ja, so true.
Und das ist wirklich, da bin ich wirklich extrem dankbar. Und ich finde, ich weiß, du kennst es auch mit Teenager-Kindern und so. Manchmal denkt man, oh, ich könnte den auf den Mond schicken. Aber auch wieder runterholen. Das ist so.
Ja,
aber ich finde, Kinder sind einfach das glaube ich, das Beste, was ich in meinem Leben erfahren durfte.
Ja, das ist schön gesagt, ja.
Weil sie zeigen, sie halten einem sehr viel den Spiegel vor Augen und sagen, hallo, da musst du hingucken, das ist deine Baustelle. Und ich habe so viel gelernt durch sie, für mich auch. Und der Aufwand, der ist für mich jetzt nicht, also der ist nicht im Verhältnis zu dem, was ich bekommen habe. Also der Aufwand ist für mich so gering im Verhältnis zu dem, was ich von ihnen bekommen habe.
Das ist auch so schön gesagt, ja. Super.
Ja, und ich sage nicht, weißt du, dass ich möchte nicht verurteilen oder ein Urteil abgeben, wenn Menschen keine Kinder wollen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man den Schritt macht, dass man sich bewusst ist, dass man vielleicht eine Zeit lang auch ein bisschen sich selber ein bisschen zurücknehmen muss, aber dass man dafür danach wirklich tolle Sachen erlebt. Wirklich.
Ja, ich finde das gerade mit dem Spiegel und so, das ist so wichtig, das zu verstehen. Ich sage immer, das sind so der Turbo für die Persönlichkeitsentwicklung.
Ja.
Ja. Das will vielleicht nicht jeder, aber also ich habe davon auch wahnsinnig profitiert. Das ist
genau,
echt
das
verrückt.
Ist es ja. Aber manchmal will man es vielleicht nicht, weil man keine Zeit hat oder weil man eben in diesem Hamsterrad ist.
Ja.
Darum, aber ich denke, die da zuschauen, also ich wünsche allen wirklich nur das Beste und genießt es und schaut euch den Spiegel an. Ja. Es ist spannend und es bringt einem so weit.
Ist das jetzt schon, weil das wäre meine letzte Frage an dich, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen? Da kann man das ja fast nehmen, aber vielleicht willst du es noch ergänzen.
Ja, also ich wünsche mir einfach, dass sie sich die Zeit nehmen, um sich mit Bitcoin zu beschäftigen, weil es ist nicht nur Geld, es ist so vieles mehr, was wir ja jetzt besprochen haben. Das finde ich so wichtig. Und den Aufwand, den man betreibt, um Bitcoin zu verstehen, und wenn man mal dort ist, den macht man nachher so wett, also man holt so viel Zeit für sich rein. Wenn man am Anfang ein bisschen, auch wenn es vielleicht schwierig ist, aber dass man sagt, hey, okay, anstatt, dass wir jetzt, ich weiß doch auch nicht, den Ausflug machen oder so, oder was auch immer, dass man vielleicht sich einen Hütedienst für die Kinder sucht und mal zusammen in dieses Rabbit Hole versucht einzudringen, das zusammen macht, als Mann und Frau, beide zusammen. Weil da gehen so viele Themen auf, das ist so schön danach, die Diskussionen, die entstehen, miteinander, dass man vielleicht nicht nur immer über die Kinder spricht, sondern mal ein ganz anderes Thema. Und dass man sich die Zeit nimmt, das wünsche ich mir so sehr. Und dass man vielleicht nicht bei Problemen gleich das Handtuch wirft. Und ich rede nicht von Problemen wie Gewalt in der Ehe oder so. Also von den Problemen spreche ich nicht. Sondern halt kleinere Probleme oder immer wiederkehrende Probleme, dass man die angeht, zusammen, beide zusammen. Und dass man nicht gleich ja eben das Handtuch wirft, weil es wird meistens nachher nicht besser, sondern man bürdet sich das Ganze dann alleine auf. Und das finde ich noch viele, also das finde ich schade. Genau. Das wäre so meine Botschaft.
Gute Erinnerung.
Und Bitcoin for Family, wirklich. Ja. Also Familie ist unsere Stütze in dieser Gesellschaft. Die Familie ist wirklich das A und O in unserer Gesellschaft.
Ja. Und wird viel zu wenig wertgeschätzt.
Ja.
100%. Ja.
Ja. Und ich muss auch sagen, egal welche Familienkonstellation, weißt du, ich finde auch Mann, Mann, Frau, Frau, einfach zusammenhalten und das schützen, man muss das so schützen gegen außen, das muss wie eine Mauer sein, so. Nur das Gute kommt rein, die ist nur durchlässig mit dem Guten, das reinkommt, und all das Schlechte soll draußen bleiben, so stelle ich mir das vor.
Und so lebt ihr das ja offensichtlich auch, und du strahlst das aus und bringst es so gut rüber, wie wertvoll das ist, wenn man wirklich genau das findet und lebt, Marie-Claire. Ich bin dir so dankbar für dieses wundervolle Gespräch. Es war echt super berührend und ich fühle mich so mitverstanden und abgeholt und es war mir ja schnell klar, dass wir gleich ticken, aber mit jedem Gespräch, das wir haben, irgendwie wird das noch deutlicher. Und ich danke dir wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und das jetzt hier heute mit mir zusammen aufgenommen hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Das ist wirklich auch sehr schön, danke vielmals.
Genau, und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und sehen uns hoffentlich spätestens nächstes Jahr beim Satoshi wieder im März.
Spätestens, genau.
Genau, dann erstmal alles Liebe, alles Gute und bis bald. Tschüss.
Ja, dir auch alles Gute, tschüss.
Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast, und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.